Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde des Rallye-Sports. Die Malle-Moto-Kisten sind gepackt, die Service-Teams sind zur Abfahrt bereit. Der Rest-Day ist over und wir befassen uns gleich mit der Stage 9. Howie ist immer noch im Skifahren und wird sich an der einen oder anderen Stelle wieder per Audiokommentar mit zu Wort melden. Ansonsten habe ich heute die Ehre, euch durch diese Folge zu führen. Auf dem Menü stehen die Etappe 9 und die Etappe 10 und wir haben noch einen ganz besonderen Gast am Ende, da kommen wir dann aber später dazu. Gucken wir uns einmal die Stage 9 an. Was hat die Dakar für die Fahrer denn hier auf dem Programm gehabt? Wir hatten eine relativ ausgewogene Stage, die mit kleinen Dünen angefangen hat, die dann immer höher wurden zum Schluss, die dann letzten Endes in ein Flussbett und in eine relativ schluchtenreiche Landschaft überging. Wir hatten hier 10% Sand, 65% Schotter und 16% Dünenanteil. Das Ganze wurde garniert immer noch von heftigen Regenfällen. Das heißt, das sah teilweise mehr aus wie so eine, ja, wie so eine Morast- oder Sumpflandschaft mit Sandhügeln dazwischen. So kann man sich das vorstellen. Und gerade im Bereich der Flussbetten und den Schluchten hat das ganze Wasser natürlich nochmal für ordentlich Probleme gesorgt. Besonders die Motorradfahrer und Quadfahrer waren da stark betroffen. Insgesamt haben wir 328 Kilometer an Verbindungsetappen und 358 Kilometer an einer gewerteten Etappe gefahren. Die Stage ging von Riad nach Harad und war natürlich wieder sehr, sehr spannend. Vor allem war das erste Mal das MT Quarter in Sicht. Die sind da noch nicht reingefahren, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber es hatte es auf jeden Fall in sich. Vor allem die Navigation war extrem schwierig dieses Mal, denn die Organisatoren hatten einiges an Tracks, an Wegen, an Pisten im Roadbook vermerkt, die dann natürlich auch zur Navigation wichtig sind und die wurden direkt vom Regen weggespült, sodass die gar nicht mehr ersichtlich waren und die Fahrer nur noch die Kompassrichtung, die Cup-Headings im Roadbook hatten. Die waren natürlich nicht so dicht gesät und waren dadurch sehr lückenhaft an der einen oder anderen Stelle. Gleich zu Beginn der Stage gab es dann nochmal Chaos, denn da lagen zwei Wegpunkte sehr dicht beieinander. Einmal ein offener Wegpunkt, der direkt angefahren werden konnte und ein versteckter Wegpunkt, der dann erst aufgemacht hat, wenn man in einem gewissen Bereich ist. Das haben wir ja das letzte Mal erklärt, wie das funktioniert. Und die Fahrer haben alle diesen versteckten Wegpunkt annavigiert und haben dann diesen offenen Wegpunkt nicht gefunden und nicht damit den in ihrem GPS abgehakt. Und das hat dazu geführt, dass die alle auf diesem Hochplateau Kreise gefahren sind, diese Wegpunkte gesucht haben. Dadurch gab es ganz, ganz viele verwirrende Spuren und die Navigation wurde dann auch für die danach fahrenden Motorräder immer schwieriger. Gleich zu Beginn, nach Kilometer 18 in der Wertungsprüfung, ist Johan Barreda Bord, Bang Bang Barreda, leider wieder gestürzt. Der hat sich ja schon ordentlich den Fuß verletzt. Diesmal ist es leider noch etwas ernster. Er musste ins Krankenhaus nach Riad geflogen werden, denn er hat eine Verletzung an der Wirbelsäule. Das ist wohl nicht so tragisch, aber trotzdem ernst zu nehmen. Und deshalb ist mit Johan Barreda Bord, Bang Bang Barreda, einer der weiteren Topfahrer raus aus der Wertung. Wenn wir schon bei dem Thema Topfahrer sind, dann müssen wir einmal gucken auf das Hero-Team. Unser Sebastian Bühler, der hat leider sehr viel Zeit verloren. Den hat nämlich genau diese Navigationsfalle auch auf dem Plateau erwischt. Da ist er einige Zeitkreise gefahren, um die Wegpunkte einzusammeln. Besser erging es da seinem Teamkollegen, dem Franco Caimi, auch auf der Hero, mit einem soliden 10. Platz die Stage beendet. In der letzten Folge habe ich auch Martin Michek angesprochen. Der hatte da Probleme mit dem Oberschenkel nach einem Sturz. Da hatte er wohl am Restday einen guten Physio erwischt oder einen guten Arzt. Auf jeden Fall geht es ihm deutlich besser und ist auf einem sehr starken 9. Platz nach dieser Behandlung und nach einem Tag Pause ins Ziel gekommen. Ja, ansonsten hat man gesehen, dass Kevin Benavidas, den darf man auf gar keinen Fall abschreiben, sehr, sehr schnell, sehr, sehr konstant unterwegs. Und Toby Price konnte einiges an Zeit, besonders auf Skylar House, natürlich gut machen. Die Stage selber war, wie gesagt, sehr lang, sehr anstrengend und vor allem war es extrem kalt. Also die sind wieder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt am Morgen losgefahren und dann auch relativ lang. Und gerade in diesen steinigen Bereichen mit dem vielen Wasser war es wohl wieder sehr, sehr schwierig mit der Traktion. Schauen wir mal auf unsere beiden Interviewgäste. Die liebe Kirsten Landmann ist mit der Position 91 aus der Stage gekommen, hat gesagt, ja, es war extrem kalt, extrem anstrengend, aber Gott sei Dank geht es ihr langsam besser. Sie hatte ja die ganze Zeit mit einer Erkältung zu kämpfen und die ist jetzt wohl am Abklingen, sodass sie da wieder deutlich mehr Kraft hatte, mehr Energie hatte und auch natürlich über den Restday nochmal einiges für den Körper tun konnte, einiges an Energie tanken konnte. Stefan Wilken, letztes Mal hier im Interview zu Gast, ist an Position 73 aus der Special gekommen. Auch eine absolut solide Leistung. Stefan ist ja mit einem Team unterwegs und hat da den Tag auch erfolgreich ohne größere Probleme beendet. Am nächsten Tag stand dann die erste Etappe im MT Quarter an. Wobei, jetzt habe ich gemerkt, wir haben natürlich noch das Gesamtranking oder die Top 10, wie üblich, der Stage 9 vergessen. Seht's mir nach, aber das schieben wir jetzt hier einfach mal kurz rein. Auf Platz 1, Luciano Benavides gewonnen die Stage und damit hat er natürlich auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt für das Husqvarna Factory Racing Team. Auf der 2 Toby Price, auf der 3 Skylar House. Da sehen wir schon, Toby Price hat hier dann so eine, ja, fast 2 Minuten auf Skylar House zugemacht. Die haben dann nur noch 3 Sekunden getrennt. Auf Platz 4 Tosha Sharina auf der BAS World KTM, also im gleichen Team wie Mason Klein unterwegs. Romain Domathieu, den hat mir auch schon mehrfach erwähnt, auf der Nummer 5. José Ignacio Cornejo auf der 6. Auf Platz 7 dann Kevin Benavides auf der 8. Toni Mulec auf der HT Rally Raid Husqvarna. Auf der 9 Martin Michek und auf der 10 Franco Caimi. Auf der Stage war aber auch noch einiges los und zwar hat es einen Crash gegeben und zwar ist Mason Klein in Adrian van Beveren reingefahren. Die sind mit über 100 km/h abgeflogen. Die Airbag-Jacke hat hier auch das Schlimmste verhindert. Klein ist davor schon relativ am Anfang von dieser steinigen Sektion, also in diesem Flussbett, gestürzt und hat dabei auch sein Roadbook verloren. Deshalb hat er sich an Adrian van Beveren gehängt, hatte da dann, weil er nicht mehr navigieren konnte, weil seine ganzen Navigationsgeräte ausgefallen waren und beschädigt waren. Und dann gab es da irgendwie eine Überschneidung, wo er ein bisschen weiter die Spur korrigiert hat und in van Beveren reingefahren ist. Gott sei Dank ist beiden nichts passiert, beide noch im Rennen. Aber Mason Klein hat einiges einstecken müssen. Van Beveren ist recht gut weggekommen und beide nach wie vor im Rennen. Aber das war natürlich schon ein absoluter Schreckmoment. So, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft mit der Stage 9 und wir kommen zum MT Quarter. Eins der Highlights, eins der absoluten, ja, Superlativen der Dakar, der Ausgabe 2023. Deshalb habe ich so ein paar Fakten für euch hier vorbereitet. Das MT Quarter, auch Rub al-Chali oder Al-Khali genannt, auf Arabisch, das ist ein 680.000 Quadratkilometer große Wüste. Das ist so grob über den Daumen gehauen, zweimal die Bundesrepublik Deutschland. Die liegt so im Südosten von Saudi-Arabien, grenzt da an den Jemen und an den Oman und ist eine gigantische, riesige Sandwüste. Speziell die Sanddünen, die bis zu 300 Meter hoch sind, ist charakteristisch für diese Fläche und diese riesigen Dünen erstrecken sich auf eine Fläche von über 500.000 Quadratkilometern. Hier versickern auch ganz, ganz viele Flüsse und es gibt eigentlich nur eine wirkliche Oase, die ist im Norden, die Liwa-Oase. Und ansonsten ist es hier wirklich überall trocken und es gibt hier nicht wirklich etwas. Ja, bis ca. 300 nach Christus zogen hier Karawanen durch die Wüste und war das eine wichtige Handelsstraße, aber durch die Desertifikation, ja, schwieriges Wort, nahmen in den letzten Jahrtausenden diese Handelsreisen ab und waren dann irgendwann unmöglich, sodass dann auch die Handelsstadt Ubar im Sand versunken ist. Und heute gehen auch die Beduinen eigentlich nicht in diese Wüste am Rand, betreiben die so ein bisschen Weidewirtschaft mit ihren Kamelen. Und die Rub al-Khali, das Empty Quarter, gilt bis heute als einer der unwirtlichsten und unzugänglichsten Gegenden der Welt und ist auch kaum erforscht. Und die Rallye Dakar geht hier einmal drüber. Ganz interessant ist es vielleicht noch, dass die Düne, die Moreb-Düne, ist die höchste in dem Empty Quarter und die hat einen extrem steilen Anstiegswinkel von rund 50 Grad und hier gibt es rund um diese oder an dieser Düne diversen Motorsport- oder Wüstenmotorsport-Veranstaltungen, irgendwie so Hillclimb-Events, was dann an dieser Düne stattfindet. Ja, die Stage 10 hat das natürlich in sich, das war die erste Stage im Empty Quarter und begann mit einer extrem langen Verbindungsetappe von 467 Kilometern, dann eine sehr kurze Special von gerade mal 114 Kilometer, was 100% Dünen waren und dann eine 42 Kilometer Verbindungsetappe, die dann letzten Endes zum Biwak geführt hat. 90% der Strecke waren Dünen, der Rest war einfach ein bisschen Sand und ein bisschen Schotterpisten. Das hat die Stage dieses Mal ausgezeichnet. So viel Sand und Dünen gab es übrigens noch nie bei einer Dakar, vor allem in einer Etappe. Das war schon extrem besonders. Ja, Spaß hatten die Fahrer alle sichtlich, denn Kirsten Landmann betonte nochmal, sie hatte einen super Tag, extrem viel Spaß in den Dünen. Sie ist als 77. aus der Stage gefahren, direkt gefolgt von Stefan Wilken. Ja, Spaß hatte auch unser Skyler House, der hat sogar so einen Sprung gemacht, wo er irgendwie so eine Art Spagat über Motorrad gemacht hat und ist dann dabei etwas unsanft gelandet. Ihm ist nichts passiert bei der Geschichte und sagte dann im Anschluss im Interview, na, wir sagen einfach, wir haben das hier für die Fans erledigt. Matthias Waldner, die große Frage, ja, was macht denn das Handgelenk? Der ist wohl relativ gut zurechtgekommen, auch ihm hat der Restday da definitiv gut getan, hatte auf der Stage 9 mit den Steinen nochmal ordentlich zu kämpfen, die Dünen gingen jetzt wohl deutlich besser, der hatte sehr gut gepusht, war da vorne ordentlich mit dabei, ist mit einem Platz 5 aus der Stage raus, hat sich dadurch einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Ausgangsplatz für den nächsten Tag, was dann der erste Tag der Marathon, der wirklichen Marathon-Etappe in der Stage ist. In der Wüste ist natürlich Navigation, ja, alles nach Kap, also nur nach Kompasskurs, weil es kaum Anhaltspunkte gibt, wie irgendwelche Auffälligkeiten in der Landschaft oder Wege, Tracks oder so, da ist einfach nichts. Matze Wagner hat nochmal gesagt, Motocross-Skills waren da auf jeden Fall von Vorteil, das war eine absolute Vollgas-Etappe mit vielen Sprüngen, mit vielen Wellen, die man doppelt nehmen konnte und viele Step-Ups, also wo dann die Dünen angesprungen werden, wahnsinnig natürlich. Ich fand beeindruckend, dass er nochmal gesagt hat, das ist eine unfassbare Belastung, also an Kompression, wenn man dann in diese Dünentäler hineinfährt, da verwindet sich das Motorrad so stark, dass es kurz davor ist, dass die Sitzbank rausspringt, sich dann auch von dem Motorrad verabschiedet. Also das ist schon echt krass. Ich erinnere mich da auch an letztes Jahr übrigens, da ist in so einer Dünenkompression die Airbag-Jacke von Matthias Waldner aufgegangen, weil die Airbag-Jacke, der Beschleunigungssensor dachte, es ist ein Crash und dann ging der Airbag da mitten in der Düne auf. Ja, aber nichtsdestotrotz haben heute tatsächlich andere Fahrer brilliert. Und zwar hat der Kalahari Ferrari zugeschlagen, Ross Branch, und ist damit der einzige Fahrer in dieser Dakar, der zwei Tagessiege für sich verbuchen konnte. Und das für das Team Hero, für unser kleines Team der Herzen aus Indien, natürlich echt was ganz, ganz Besonderes. Man hat auch gesehen, dass mit Adrian van Beveren, der hat den zweiten Platz auf dieser Etappe erlegt, ein weiterer Wüstenspezialist so die Gunst der Stunde hatte und auf Platz 3 eine kleine Sensation der Südafrikaner Michael Doherty, auch hier ein absoluter Wüstenexperte. Um das mal zu erklären, warum sind die Jungs so gut in der Wüste? Ja, Ross Branch, der trainiert in der Kalahari Desert, da wohnt er, das ist sozusagen sein persönlicher Sandkasten. Adrian van Beveren nutzt den Strand von Letuke zum Trainieren und Michael Doherty wohnt mittlerweile in Abu Dhabi. Da hat er natürlich auch für das Thema Wüstenrennen beste Bedingungen. Kommen wir zu den Top 10 in dieser Stage. Gewonnen Ross Branch, habe ich schon gesagt, auf Platz 2 Adrian van Beveren, auf Platz 3 Michael Doherty, auf Platz 4 Kevin Benavides, auch wieder mit einer sehr, sehr soliden Leistung, der fährt auch sehr konstant, sehr gut durch. Auf Platz 5 Matze Waldner, auf Platz 6 Pablo Quintanilla, der Chilene auf der Honda, auf 7 Mason Klein auf der BAS World KTM. Dann auf Platz 8 José Ignacio Cornejo auf der Honda, dann Franco Caimi auf Platz 9 auf der Hero und Daniel Nostalgie-Jager auf der Rio X-Ray Experience aus Bolivien, auch ein weiterer Privatfahrer. Michael Doherty ist übrigens der erste Fahrer aus der Rallye 2, der dieses Jahr auf dem Podium einer Stage gestanden ist. Gucken wir noch in das Ranking overall, was wir hier einmal nach der Stage 10 verkünden dürfen. Und zwar ist neuer Führender Kevin Benavides, der sich einfach über eine sehr, sehr konstante Leistung hier an die Spitze gearbeitet hat. Auf Platz 2 Skyler House auf der Husqvarna mit gerade mal einer Minute 29 Rückstand auf Toby Price, ja, sag ich schon. Hier ist die Nummer 3, Toby Price, das Big Kangaroo mit gerade mal 2 Minuten 10 Rückstand auf Kevin Benavides. Toby Price hat übrigens in einem Interview gesagt, er ist nicht mehr so der junge Hot Gun, der junge Wilde, sondern er ist mehr so dieser Dieselmotor, der einfach konstant durchfährt. Das ist seine Strategie für die diesjährige KTM, bringt natürlich auch schon jede Menge Erfahrung mit. Toby Price hat ja so ein bisschen die Coma-Dupré-Ära abgelöst. Auf Platz 4 Adrian van Beveren, auch wieder eine sehr solide Leistung auf der Honda, hat sich definitiv hier mehr als gut etabliert nach dem Wechsel von Yamaha zu Honda. Auf Platz 5 Pablo Quintanilla, der Chilene, auch sehr konstant unterwegs. Auf Platz 6 Mason Klein, unser Wüstenfloh. Auf der 7 José Ignacio Cornejo. Und auf der 8 Luciano Benavides, Daniel Sanders auf der 9 und Matthias Waldner auf der 10 mittlerweile im Gesamtranking. Matthias Waldner allerdings schon mit 39 Minuten Rückstand insgesamt auf die Spitze. Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass er da noch ganz, ganz vorne ein Wörtchen mitzureden hat. Wir haben noch 4 Stages vor uns. Mal gucken, was da noch passiert, aber wir kennen die Dakar mittlerweile auch so, ne? Nichts ist so außergewöhnlich wie die Dakar, wie die Geschichten, die hier passieren. Da kann wirklich noch alles sich einmal drehen. Ein Unfall, ein großer Navigationsfehler, was auch immer, und hier in der Spitze ist wieder alles durcheinander.
Jo Leute, ich melde mich ja nochmal aus Österreich, und wenn ich schon mal in Österreich bin und nicht im Studio von Dakar.fm, dann möchte ich mich natürlich meinem kleinen Patenkind hier bei Rally Dakar widmen, nämlich Matthias Waldner, der es heute wirklich geschafft hat, sich auf einen unfassbar, unfassbar honorierten 5. Platz zu navigieren. Was ich richtig krass finde, ist, dass Benavides inzwischen vor Haus steht und ihm einfach mal krass die Führung weggesnappt hat. Das ist wirklich krass. Waldner selber, ja, was soll ich sagen? Ich meine, der Dude hat diese Handgelenksverletzung, fährt einfach weiter. Ihm fehlen selbstverständlich um die 40 Minuten auf die Spitze. Aber ich glaube, da könnte sich noch ein bisschen was drehen. 40 Minuten ist schon viel, sehr, sehr viel, wenn man sich anschaut, wo die ersten 8 immer noch stehen. Das ist ziemlich krass. Aber er liegt in der Gesamtwertung immer noch auf Platz 10. Und da schauen wir mal, wo das am Ende landen wird, das ganze Ding. Waldner hat im Interview gesagt, er hat diesen Tag, also heute am Mittwoch, sehr genossen. Und wir wissen ja alle, Waldner liebt den Sand. Das waren hohe Dünen. Viel, viel besser auch für diese Handgelenksgeschichte als dieses krasse Geröllfeld. Und gerade im Empty Quarter, da mitten in der Wüste von Saudi-Arabien, ich meine, es ist halt menschenleer. Niemand ist da. Alle sind für sich, alle sind focused so. Und da sage ich mal, time to push, ne, aufs Verfolgerfeld. Ich gebe mal zurück zu Grizzy ins Dakar Studio FM. Ciao.
an der Stelle würde ich mich einmal verabschieden und würde sagen, ich habe versprochen, wir sprechen mit dem Sohn einer Wüstenlegende, einer absoluten Dakar-Legende. Und zwar habe ich das große Glück gehabt, mit Bradley Cox sprechen zu dürfen, der Sohn von Alfie Cox. Und Bradley hat sich eine halbe Stunde Zeit für uns genommen und hat auch so den ein oder anderen Insider mal gedroppt, denn er ist wirklich tief in diesem ganzen Thema drin. Sein Ziel ist es auch ganz klar, Werksfahrer zu werden. Darauf arbeitet er sehr konsequent hin. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. And Bradley, thank you once again for taking your time and being our guest at our little show. And we wish you all the best for your career, for your goal. And we would love to see you one day as a factory rider. Yeah, thank you so much for taking your time and sharing your experience and your thoughts with our little podcast.
No problem. Thanks for having me.
Yeah, no worries. We are just trying to get rally racing a little bit more popular in Germany. Because it's kind of a niche here, not so popular, but we're getting more and more people interesting to follow the sport and go out and creating road books and riding, and so it's really cool.
Cool.
Perfect. Yeah, so I think I would love to talk to you, I think, maybe about last FIM season. You ended up in third, I think, and then about your future plans, and would love to have a nice chat with you when that's fine.
Yeah, no, I mean, obviously, I got into rally racing at an early age, and it was not really the plan to go rally racing. I was a motocross rider for a long time until I was 18, 19 years old, and then I made the switch here in South Africa to off-road and enduro, and I was a lot in America with the GNCC, and I had my goals to be able to race there full-time, and really, I had an opportunity to go there, but COVID stopped it. I was doing some trial rides in America and this and that, and then COVID stopped me getting to America, and then I was sort of like, what next, and one day I was sitting on Instagram and I saw an advert from Jordi Villadoms of the Villadoms Road Book School. And thought, that looks cool to try maybe learn a road book. Obviously, I think I'm born into the Dakar. with my dad. So obviously I have a pretty good understanding already of rally racing. And it just got started the thought process like that. So that was in end of 2020. And I spoke to, obviously, Ross Branch was a close friend of mine. We were teammates with KTM South Africa to that. And I had seen the success Ross had. And, we were kind of battling in the off-road. Well, not really battling. He was on the 450 and he was the guy, and I was just coming in. Yeah. And I was on a 250 and I looked up to Ross and I thought, okay, well, and I messaged him, hey, what do you think? And he said, absolutely, you have to do it. You're young, you have the speed. We love the open desert in South Africa. So I said, okay, sounds good. And that's how it started, and I did one rally. I did Morocco in 2021, managed to raise the money and then got my ticket. And I went to Dakar last year. And then obviously that went really successful. My first Dakar and then it was like, okay, well, the next step is to try become a factory rider or make this a career. And how do you do that? And I managed to approach some big sponsors and they managed to fund me for the World Championship Series. I was in the Rally 2 Championship it went absolutely amazing. I think I had 4 stage wins the whole year with the class and finished 3rd overall and I crashed out of Abu Dhabi. So it was a really good year for me. I made a lot of progress. I'm still new in this rally game, so every day I get to be behind a road book or get to be behind on a rally bike is a learning day for me. And obviously, it was a great season, and it's what I want to do as a profession. So it's trying to get the speed up, the points up, and then the positions and the stages to be able to move on to a factory ride or and into the Rally GP class.
So for sure, we all keep the fingers crossed here and wish you the best of luck for this goals, and we would love to see you one day as a factory rider, for sure. But yeah, the Rally 2 class, I think it's a very strong. Mason Klein is promoted this year to Rally GP rider, who won the class when I'm right. And for sure, this is a very good or even a big success for you, ending up in a third position. But now, if you take a step back and maybe compare the motocross and the enduro racing due to the rally racing, so besides the long distances, so is there a big difference in training or mindset training, or so how, where are the big differences, and what would you prefer? So you still have found your goal in rally racing, or do you think maybe taking a step back and do enduro racing as well, or doing it besides?
I mean, I still race here in South Africa, the off-road series we have for KTM South Africa. That's, that's so nice. I'm still racing, you know, normal racing. And yeah, I mean, rally racing, it's obviously got a lot of similarities, but it's completely different in terms of the road book, the bike, the way of the racing. We have some similarities here in South Africa where we race for quite long with our off-road series. We race for, you know, between anything between 4 and 6 hours. So the long days on the bike is not what we're not used to. And also the high speeds we are used to, because, you know, here in South Africa, it's open space. So it's not, you know, where I live in my region, it's more of like a forest region, so it's more tighter races. But when you go to Cape Town or Johannesburg and areas like that, it's really, you know, throttle to the wide open you know, testing the speed. So that is similarities. But, you know, the biggest thing with rally racing is the mental. It's got to be the most mentally tough type of racing I've ever tried. You know, because you can be having a terrible day, and the next day you have to put it in a box and move on. Or you're going to be having a great day and you can't get that arrogance of having the good day, you know, because it'll come to an end just as quickly, you know. I kind of experienced that now, this Dakar. And I've only done one Dakar, so it's my second Dakar, but already you're so much more prepared. You know what to expect. I'd had an unbelievable year. I was, you know, my team was amazing. The bike was really amazing this year. Yeah. And, you know, everything was going according to plan, but you can't really plan in rally racing. But, yeah, according to plan, and one small mistake, and my rally was over, you know. And
yeah, well, it was so sad. You've been doing so well. Yeah. Your speed was there, and I just followed you at the live ticker, and so I was really, really cheering and excited. So, and I was really sad to see you crashing out of Dakar this year.
Yeah, it was probably the worst way to go out. Is, you know, like you always say, okay, maybe I don't finish one Dakar in my life. That's okay. But I think to go out on day one is probably the worst time to do it. But anyway, you saw it with Sam. He crashed at kilometer 55. You know, I at least crashed at kilometer 264.
Yeah.
So I had a little bit longer of a day. But yeah, I think for me, like, obviously, you know, it was freak what happened. It is what it is. It's racing. You have to move on from it and come back from it. But I think just the emotional side is the toughest with the crash or with rally racing, just because of the preparation you put in, and I think also because I was really doing well at that stage.
Yeah.
And you know, it was kind of going to, like I said earlier, going to plan, and yeah, it was just something so freak that happened. And but anyway, I'm, you know, recovering, and I will be okay. What happened should have been way worse, but I'm lucky to only have a dislocated elbow, and I will be back in Abu Dhabi. And yeah, sure, I take 0 points for the championship at this race, but the goal now is to try and win every Rally 2 race going for, you know, Rally 2 rally going forward, and that's I can do. And, you know, then have the, you know, whether that's enough for the championship, I don't think it will be, but, you know, if I can have a good result and then, you know, go up to Rally GP for next year Dakar, it'll be good.
Yeah, that sounds like a perfect plan. And yeah, with them, that was a tough one too. So it was really, or it is already, I think, one of the toughest Dakars I've ever followed. As far as I followed the race, it's a really tough one. So, But when you told me about riding in South Africa, I was a little bit of jealous because in Germany we are lucky when we find a place where we can do a 2 or 3 hours enduro race, and it's in more loops because we don't have this space. And so I'm really excited. I will be traveling to South Africa this year and do some riding with William Evanand and Garrett from Myra together.
Yeah, really enjoying it. Yeah, you'll love it. You'll love it. And especially there for Cape Town, it's really nice for the adventure bikes and the enduro riding, and it's beautiful. Yeah. We call it the mini Europe because it has the scenes of Europe. Yeah, and I know Germany well. I lived there for 2 years when I was racing motocross. I lived in the south in Saarbrücken.
Really?
So, yeah.
That's nice.
Yeah,
so,
I know
so
Germany
you know
well. So, yeah.
Perfect.
Yes, I know the rules. The rules are a lot there.
Yeah. It's a lovely country, but it's not a lovely country for any kind of off-road riding and racing. Not the perfect spot. But I'm doing the Karoo Roadbook training camp with Willem together, so get a little bit of a rally feeling.
Cool. Yeah. And my good friend is my teammate last year was Mike Wiedemann. So
really?
Perfect. So I'm good friends with Mike, and sad what happened to him too.
So I would love if I don't know if you can talk about that, but when you mentioned Mike, what do you think about the problems with the fuel that occurred in a race? So to be honest, my thoughts are in a race where you pay so much money to get even to the start line, that shouldn't be happen. I don't know if you're allowed to talk, but what are your thoughts about that?
Yeah, I think obviously it's not a good situation. I mean, you know, it shouldn't happen, but I don't know how the fuel works with Saudi. I don't know if the tanks are underground. I don't know how it all works there in Saudi, but you know, with the amount of rain they've had, this could be a problem. But like I said, I have no idea how it works in Saudi with where they keep the fuel, the storage fuel and all of this, but for sure it shouldn't happen. Maybe the trucks where the fuel's kept had a small hole somewhere, and the rain it went in there. But yeah, it should not happen at these type, especially at Dakar. And it's sad, you know. You see what happened to Mike, what happened to Ross. A lot of guys have had water and but anyway, that's life, and it's the luck of the draw and it's life, you know. But for sure. Yeah. You know, people will come back from it, and it's Dakar. It's the most addictive drug you can have.
yeah, for sure. I heard that a lot. But one thing I'm always most impressed is your strong mentally side of all the rally races. I mean, like you, how you're dealing with the crash, or to see how Matthias Wagner is going with a broken wrist and so on. There's so many stories. So how do you prepare yourself mentally, or do you a special mental training, or do you have just this positive mindset to keep it going and to get back from injuries and just thinking positive and staying strong in your mind? So what are your techniques, your tricks, your training about that?
Yeah, I think the good thing is I've got quite a positive personality, so I think that it comes easily to me to be mentally tough. I think it's from motocross. You know, obviously it's a tough sport, and you know, to be mentally tough is what you need to be. But you know, I think the persona around me is obviously I have a famous dad, so I think. You know, when you have this situation, it's, you know, people think, oh, things come easily to you, but it's the total opposite. And obviously, when I was younger and that, I tried to create my own path. So I was always fighting that battle. But, you know, obviously, I embrace it now as I get older. And you know, it doesn't bug me at all. It's never really bugged me. But, you know, it obviously... It makes you mentally tough, and yeah, I think it's also, you know, South Africa, we far away, our money, the, you know, to the euro is really weak. So when we get these opportunities where, you know, like Dakar, like racing overseas, any form of motorcycles, we really put everything into it. And that's because of, we know we have one shot kind of thing, you know, and I think, to be the top rally racer, you have to be mentally tough. You know, you can't be weak at all. You need to say, you know, when, I mean, I try to put my elbow in by myself to carry on because I
just
didn't
want
the dream to be
over. Yeah, I got goosebumps when I heard that. I really got goosebumps, so that's...
you know, because I jumped off the dune and it was obviously massive, and when I landed, there was so much G-force that, I popped my elbow out and I didn't have a big crash or anything. And I went to pick up the bike and I realized, my arm is not connected to me. So I said, I have to get it back in now while the adrenaline's pumping. And I stood on my hand and I was pulling up and up and up and nothing was happening. And then I put the hand on the bike trying to. And after 5-10 minutes of trying this, I realized, it's over, you know. And I lay next to the bike crying my eyes out, and then I had the idea, let me YouTube how to put it back in, but there was no signal where I was. Now it's really over. And then when the helicopter arrived, Sharon Moore rode my bike on top of the dune to get it out of like the way, because I was obviously in a dangerous spot and I was sitting on the dune. And I thought, okay, if I ask the medics to pop my elbow in, then I'm just going to run to the bike and get on and go, you know, without them trying to hold me back or anything. But it was a little bit serious. But you just have to be tough. You know, I always say to myself that it's a saying. I always say pain is weakness leaving the body. So every time I'm in pain, I say, it's weakness leaving your body, you know. And as stupid as that it sounds, you know, you got to have that mentality. It's just to be, you know, tough as hell. And it helps you in everyday life, you know. So.
It doesn't sound stupid to me. I love the way of thinking. So that's the way you have to tackle life, I guess. For sure. I have one question about the bike. So I think KDM, they introduced last year the new rally bike, and if I saw it right on the picture, you've been riding, or the most riders have the, let's say, older version of the factory rally bike. You tell us about the difference, or have you maybe got your hands on the new version? So do they ride different, or I think the frame is completely changed. What are your thoughts or your knowledge about that?
So what the factory guys are on, so the three KTM riders, the two GasGas and the two Husky, that is the completely new bike. It's a factory bike. It's not yet available for the public. So it's completely different. It have an enduro frame where we have the trellis frame. It's smaller, lighter. It's, you know, all of that. So that I haven't had an opportunity to ride it properly. So I can't say much on how it's feeling, but the customer bike that I'm on, it's good enough. You know, seen the results it's achieved is really good enough. And yes, I have a little bit of help from KTM. So, you know, I'm not on a standard bike, but still, last year Dakar was on a complete standard bike, and I did better than this year Dakar did.
That's really interesting. So I think the bike helps for sure, and if you got some factory or from some help from KDM, that helps even more. But it shows also how much it depends on the rider, and especially this year and last year it was quite the same, but I think this year it's even more if you see how many Rally 2 guys are really messing up in the front, which are doing very fast, having good results. So it's really, really close. So the level of racing is really high, not even in the Rally GP ranks, also in the Rally 2, and so many private riders are doing an awesome job, I think. So that's really amazing to see.
Yeah, exactly. But I mean, you know, rally racing, you can have the fastest bike, but if you can't navigate, you're going to have no results. So the navigation is 80% of the race.
Yeah, that's true. And it was quite funny to see a video, I think it was yesterday, where all the cars been circling around in the desert without
they
the tracks.
Have the bike lines.
really awesome to see.
I had a good laugh at that.
Yeah. So... perfect. So I hope to see you back on Abu Dhabi, but you mentioned that it looks good that you will be able to ride at the next race.
At the moment the doctor said to me first week of February I should get back on the bike, so I will obviously see how I feel, but no, the goal is to be back for Abu Dhabi. And you know, I know that I don't have to go out there and try and be the best rider, just is to get to the finish line and spend more time on my rally bike. When I'm in this situation, I hate it, and you know, to watch the results every day, I'm glued to my phone, looking at the results and this. And yeah, I know what's going on, you know, behind the scenes, and I know what day some riders are going to attack and what days they're holding back. And you know, I miss it. It's one big family, you know. Like, now I'm back at home, and okay, the weather's really good here in South Africa. It's 35 degrees, so that's not too bad.
But, oh, it's quite nice. It's raining at the moment outside of my window, and it's far away from warm. I can tell you.
Yeah, exactly. So, obviously. I'd rather be at Dakar, but following it is the worst thing.
Yeah, for sure. But I think also what I've heard from guys doing the rally, and you mentioned it also, so that this feeling in the bivouac, and especially this big family stuff between the motorbike riders, that must be something very special to discover. And I think it's quite unique in this sport, and I don't know any other sport where you have this kind of family feeling, maybe.
Yeah, exactly. I mean, there's 110 or 115 South African people at the Dakar completely.
Oh, wow,
and
that's a lot.
Most dinners, or when we're racing, not breakfast, but most dinners, we all sit together, you know. And I mean, most of the people I don't see for the whole year. So for me, it's 2 weeks of catching up with the car guys. And obviously, I have the sponsorship from Toyota Gazoo. So I'm a lot with the car guys, you know, eating with them and talking to them. And also, it's something that interests me. You know, my dad finished his career in cars, and he have a lot of friends on that side. We're good friends with NASA and Janelle and Hank. So, you know, you spend 2 weeks with your friends, and it's 2 weeks a long time. You know, if you say to someone, I'm on a 2 week holiday, they say, wow, that's a long time.
That's
so
awesome.
You know, that's the side, like, you get back home and you're like, oh, I miss my friends. You know?
It's
the rally family. And like Ross, I was talking with Ross, obviously yesterday he won, which was amazing yesterday, but I was talking to the other day, like, you know, after he had some bad luck, you know, just to keep his spirits high, because he's like a big brother to me. And he said, oh, I just miss you in the bivouac so much, you know, because you see someone every day. And then, like me, I didn't even get to say goodbye to anyone. I just crashed, was on a helicopter to the hospital, and next minute was on a flight back to South Africa. So I didn't even go back to the bivouac, nothing. And I didn't say bye to anyone or nothing. So
yeah, that feels a bit of wrong. Yeah.
it was like a bad breakup.
Yeah. That's perfect. Yeah. So if you mentioned Toyota, I think Dirk von Zitzewitz is on a Toyota too as a co-driver, and he's close to the place where I live, or it's about close. It's a 2 hour drive or something like that. So yeah,
you're in the north. You're in the north of Germany.
Yeah, I'm located in Hanover, so north of Germany.
My dad lived by Bert when he raced the German Enduro Championship in '94, and then 95 he went on to race the World Enduro Championship. So the von Zitzewitz are good family friends of ours. And when I started on 85s coming to Europe, Bert always gave me the motorbike, and I rode for BVZ in the ADAC Masters and all of that. And then my brother now last year came to do ADAC Masters on the 85, and he rode for Bert. And now I actually come back in May with him. He does you know, the track Malm, which is in the north, that's ADAC Masters is there. So he will do that one and another one. And yeah, so we're really good friends with the von Zitzewitzes. And then also Jürgen and Daniel Schroeder, that's, you know, really good friends of ours. My dad's co-driver, they're from Bremen. So
yeah, that's cool. Yeah, so yeah. If you're around the corner, just let me know. You're always welcome for having a barbecue or whatever,
and ride a bike
or whatever. You're always welcome. That's really cool. This racing family, I kind of love it. Yeah. So one last question. If you have to guess, I know it's a tough one, but you got so much inside information. Who do you think would be maybe winning the Dakar this year? So I mean, it can a lot of happen, but who do you think would have at the moment the best cards?
I think for sure, you know, you got to look at the top. What's at the top five is 7 minutes within each other. You know, and I wouldn't discourage Daniel as being too far back, because Sanders has the speed in one day to make up 10 minutes because he's just that fast.
Oh, wow.
And that crazy, you know. So, yeah, look, obviously, I really want someone from the KTM group to win in the top three, which is, you know, looking pretty good at the moment. But Pablo and Adrian are really dangerous. Both extremely good navigators. Pablo is just a master at the strategy game. And, you know, he's... I think this is his big bucket list to tick off, but yeah for sure I want someone from the KTM group to take it home, and if not, hopefully Scala. I mean, he's a really good friend of mine, and he's helped me so much. He was in the same position as I am 2 years ago before he went to the factory team. So, yeah. It's too hard to say, but it all depends. I think there's 14 stages, so I think by stage 10 it'll be, you know, who's ever within 5 minutes of the leader, and also how obviously the leader plays it. If whoever wins stages lose, you know, the time bonus helps massively now. Now, for instance, they're getting at least 5 to 6 minutes back in time bonuses because the stages have been so long.
Yeah.
But from tomorrow, okay, tomorrow is quite a long stage, but from stage 10, it's only 115 kilometers. And then I think it's like 115, 220, another 100, and then 160. So there's only stage bonuses until the refuel. So now the refuel is only going to be at 100Ks, and generally the stage bonuses are every 40, 50Ks. So the maximum you're going to get in a bonus is 2 minutes if you lead the whole day.
Yeah, and that's
so
nothing.
So you're not going to, you know, so I think there's going to be a big strategy game coming into play. Obviously, I can't say what that would be, but it's definitely the top three have a good chance. Sanders is not an outsider, and the two Honda boys are dangerous. Yeah. So we see.
Yeah, thank you very much for this thought about that.
And what, you know, like Honda have a really good navigator in Nacho. They, you know, if they get Nacho to win a stage and him to lead out for that to help the others, KTM have good navigator. You know, Luciano's a super good navigator. He's a bit out of the general, so get him to win more stages, lead out.
I think Price is Matthias, doing very, very, you know, good as well at the moment.
Yeah, I think, I mean, I don't know for sure, but maybe this is Toby's last Dakar. And I think he wants to go out with a bang if it is. You know, like I said, the problem is they say they want to stop and then they win and I love it. And
But I think we would see Toby back on four wheels for sure at the Dakar.
Yeah, I think so. So let's see. It's going to be a super good week of racing and I'd rather be in it, but I can't wait to watch it.
Yeah, perfect. We will watch it too. And I mentioned already last question, but I got one more if it's okay. So you mentioned the strategy game. So, and the Rally 2 class, it's just for, I mean, learning is a bad word if I see what or how good you are guys riding. I think there's nothing to learn, but what are the differences between, or what things are you checking? What are you learning from the Rally GP guys, from the pro guys? Is it the strategy game? Is it how do you plan your race and how do you act when you push, when you take a little bit back? So what are the basic points you can learn from an experienced rider like Price or Matthias Wagner or whoever?
Yeah, I mean, for me, like, I can't talk for the other guys, but I mean, Rally 2, you're there to learn. So for me, I attacked every day. I didn't really have a strategy. Every race I was at, every stage I did, I attacked. Obviously, the feeling you have is how hard you can attack or how fast you can go. But I always wanted to try and finish around fast riders. So either they could catch me, pass me, and then I just hang on and watch them, or I catch them if they slowing down and I learn what they're doing. Last year was so crazy at Dakar. Last year, the first week I rode there was 6 days before. So 3 days I rode with Pablo nearly all day, and the other 3 days I rode with Bereda because obviously they led out the day that, you know, then they were a bit back in the standings because they led out. Yeah. And I was just consistently between 10 and 18, so I was always around there. And just to learn, like, okay, why do they do that with the navigating? And, okay, this is how they attack the dunes, and this is how they ride on the hard pack. So that was super cool to see. And, yeah, I mean, That was always my plan, to be around fast rally GP riders, either catch them or be past and learn from them. That's kind of was my plan, because I'm too early to start learning the strategy game, and I'm not, you know, I would love to say, oh, I'm planning to win Dakar next year, but realistically, my plan is to, well, I need to finish Dakar because now I've crashed out of one, but, you know, first get into the top 10, get into the top 5, and then go from there.
Yeah, perfect. That sounds like an awesome plan. So, Bradley, thank you very, very much for taking your time and having this conversation with us. We keep fingers crossed. We keep an eye off you, and I wish you all the best luck, and would love to see you as a factory rider in the future years. And yeah, maybe we can have a talk in the future again and see how your plans are going.
Yeah, for sure.
Okay.
For sure. Thanks, Chris. I really appreciate it.
Yeah.
Okay, goodbye.
Thank you very much. Bye.
All right. Bye.
Ja, liebe Freunde, das war Bradley Cox bei uns im Interview und wir melden uns dann wieder am Freitag und biegen dann langsam auf die Zielgerade ein der diesjährigen Rallye Dakar. Bis dahin macht es gut, bleibt sauber und viel Spaß beim Verfolgen der Rallye Dakar.